dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Ein völlig unterschätztes Segment unserer Sendung ist die Gottheit der Sendung. Und wir haben die Gelegenheit, hier eine Gottheit zu besprechen, denn wir Atheisten glauben nicht nur an einen Gott nicht, sondern wir glauben an jeden Gott nicht, der existiert, existieren wird oder jemals existiert hat. Also müssen wir jeden einzelnen Gott hier widerlegen, damit wir auch sicher sein, dass wir nicht aus Versehen einen Gott übersehen haben, an den zu glauben es sich lohnt. Und bei der Gottheit der Woche diesmal, Herrn Bumba, werden wir uns abarbeiten mit Ramona, Jörn und Viktor.
Hallo.
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 Bumba, das höchste Wesen, Schöpfer und Ahnherr der Bushongo, eines Bantu-Stammes in Afrika. Am Anfang war er allein. Es gab nichts außer Dunkelheit und Wasser. Dann wurde Bumba von qualvollen Magenschmerzen heimgesucht und er spie die Sonne, den Mond und schließlich lebende Wesen aus. Die Menschheit entstand zuletzt. Beschreibt Manfred Lorca die Genesis des Universums im Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons im Routledge Dictionaries Verlag. Und wer die Geschichte noch etwas ausführlicher hören will, der kann in den jetzt von mir neu erstandenen Buch von David A. Leemings, Creation Myths of the World, wo es nur um Kreationsmythen geht, folgende Geschichte hören: die Schöpfungsgeschichte der Bushongo. Am Anfang gab es nur Dunkelheit, Wasser und den großen Bumba. Eines Tages verspürte Bumba plötzlich einen Schmerz in seinem Magen und er brach die Sonne. Die Sonne schien so stark auf das Wasser, dass es begann zu verdunsten und Land zum Vorschein kam. Dann erbrach Bumba den Mond und die Sterne und später verschiedene Tiere, von denen viele nach ihnen benannt wurden. So gab es zum Beispiel den Leoparden, Koi Bumba, das Krokodil, Ganda Bumba und die Schildkröte, Kono Bumba. Die Menschen entstanden zuletzt. Und einer von ihnen, Lokoyima, war wie Bumba weiß.
Weiß. Ja, das Ebenbild.
Hat die nicht später auch John Lennon geheiratet? Lokoyima?
Die Tiere, also ein bisschen Pietät hier, ne? Also es ist Blasphemie hier, ist ja völlig angebracht in diesem Kanal, ja? Die Tiere, die aus Bumba hervorgegangen waren, erschufen wieder andere Tiere. Das Krokodil erschuf Schlangen, der Reiher erschuf Vögel und so weiter. Auch drei Kinder von Bumba erschufen eigene Wesen. Nur Tsetse, der Blitz, bereitete Probleme. Sie war so bösartig, dass sie in den Himmel verbannt werden musste. Und von dort aus schlägt sie manchmal immer noch voller Wut auf ihre alte Heimat ein. Leemings charakterisiert die Symbolik des Mythos so als negative Sicht auf die Welt der Dinge, da die Quelle der Schöpfung Erbrochenes ist und das ursprüngliche Land in der zu heißen Sonne austrocknet. Die einzig erwähnte Göttin, Tsetse, der Blitz, sorgt für Ärger und Unheil. Was meint ihr zu dieser Schöpfungsgeschichte? Ist sie vielleicht realistisch? Könnte es so sich stattgefunden haben? Was ist eure Meinung?
Also ich finde diese Schöpfungsgeschichte völlig zum Kotzen. Aber doch realistisch, wenn ich mir angucke, was es so alles für Kotzbrocken auf der Welt gibt. Nee, also was mir da direkt auffällt, ist, am Anfang gibt es Dunkelheit, Wasser und Bumba. Ne, das ist wieder so eine ganz typische Schöpfungsgeschichte, wo es kein Licht gibt, aber halt Dunkelheit. Aber auch einen Gott, wo nicht näher geklärt wird, wo der eigentlich herkommt, ne? Das sehen wir ja auch in Genesis. Und interessanterweise, ne, gibt es auch da Wasser. Ne, und das ist wie in der sumerischen Mythologie, das ist auch wie in Genesis 1 bis 2. Ne, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe, die Tiefe ist das, dieses Meer außenrum. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wo kommt dieses Wasser her? Da steht nicht, dass Gott das geschaffen hätte. Und das passt einfach total auch zu der sumerischen Mythologie, wo die Bibel ja auch drauf basiert. Im Babylonischen gab es eine Meeresgöttin Tiamat und im Hebräischen steht da an der Stelle Tehom, ne, das für wüst und leer. Also die Wörter sind wahrscheinlich auch miteinander verwandt.
Es liegt wohl daran, dass diesen Göttern oft gar nicht zugetraut wird, alles erschaffen zu haben, sondern bestimmte Grundstoffe waren schon da und es ist dann eher ein Ordnen oder ein Neuzusammensetzen, ne, dass der Mensch halt dann jetzt geschaffen wird und so weiter, aber aus den Dingen, die schon da waren. Aber so Wasser, ne, so diese riesige Meeresmenge und das riesige Land und so, ne, das dann, denkt man sich, das war halt einfach schon da und musste nur irgendwie freigelegt werden und so. Ne, das ist schon immer auch das Gleiche. Musste es denn unbedingt nach vorne raus? Hätte sie auch noch nach hinten raus? Hätte auch Sinn gemacht irgendwie? Ich weiß es nicht.
Das so ist tatsächlich ein guter Punkt. Es gibt in verschiedenen Mythologien auch den Fekulator als Menschen, als Schaffer des Universums.
Ja. Na, also schon ein bisschen komisch irgendwie. Ne? Aber das Schöne ist ja bei diesen Mythen, es kommt ja so auf die Details gar nicht an. Und wir fragen jetzt zwar ganz genau, wie das geschehen ist und wie das sein konnte und so, aber damals waren es halt einfach Geschichten. Und ich glaube, man wollte das gar nicht so genau wissen, sondern ja, es war einfach schön zu erzählen, eine schöne Idee. Oder hat man da Leute für umgebracht, wenn die dann gesagt haben, nein, es war nicht die Schildkröte, sondern es war eine Gans.
Über die Bushongos ist wenig bekannt, wenn es um die Riten geht, wie Bumba verehrt worden ist. Das ist also ein unbekanntes Gebiet und ich glaube, dieser Glaube ist auch untergegangen mittlerweile und es gibt keine Bushongos mehr, die an diese Geschichte glauben. Aber die Geschichte sieht aus wie eine Ad-Hoc-Geschichte, weil die ist nicht ganz durchgedacht, aber das ist nicht so unüblich, weil wenn wir Christentum, Judentum, Islam anschauen, da gibt es dann zwei Geschichten. Das eine ist der Logos, das Wort oder der Gedanke, der quasi das Universum allein sich hineindenkt. Ja, ich denke mir was aus. Ja, alles ausgedacht hier. Oder ein Gott, der ein Chaos-Suppe vor sich hat und dann mit der Schöpfquelle das dann trennt. Ja, das ist das Tohu-Bavohu, das ist ein hebräischer Ausdruck für Chaos, was ja auch mit der griechischen Mythologie im Einklang ist irgendwie. Weil dort wird Chaos direkt als Gott betrachtet, der Gaia, Uranus und weitere Götter gebiert. Das Chaos ist Gott, macht die anderen Götter in der griechischen Mythologie und die machen dann irgendwelchen Quatsch, also Uranus die Eier abschneiden und sowas. Also was dann halt so das Übliche, was sie immer gemacht haben. Da. Ja. Aber ein organischer Prozess, der stattfindet, nicht als bewusste Handlung, während der Schöpfergott da schon gearbeitet hat, muss man sagen, und einen Plan hatte und auch einen Feiertag. Ne? Das ist das Gute. Deswegen ist ja der Samstag frei, das ist der Sabbat. Warum der Sonntag frei ist, weiß keiner. Aber das ist eine andere Geschichte, denke ich mal. In der nordischen Mythologie gibt es Ymir oder Ymir, der Urriese, der geopfert wird und aus seinem Körper entsteht die Welt. Wo fragt sich natürlich verschiedene Sachen. Wieso hat er einen Körper? Ne? Und wer opfert ihn? Und hier ist auch sehr körperliche Schöpfung, also aus dem Riesenkörper heraus, muss ziemlich groß gewesen sein, der Urriese, wenn man schaut, wie groß das Universum mittlerweile ist. Wesentlich glaubwürdiger ist der Hinduismus mit Brahma, welche die Welt aus einem kosmischen Ei schafft. Und ich habe in dem Buch von Liemings nach kosmischen Eier gesucht und habe mehrere Seiten und verschiedene Religionen gefunden, die alle daran glauben, dass die Welt offensichtlich aus einem Ei kommt, aus einem kosmischen Ei. Und das ist dann auch geplant, löst aber auch das Henne-Ei-Problem, muss man sagen. Positiv, denn zuerst war das kosmische Ei, aus dem dann auch die Henne kam, die dann normale Eier gelegt hat. Es gibt noch andere Mythen, wo auch aus dem Körper heraus geschaffen wird. Wie gesagt, das Buch von Liemings ist voll davon. Interessant fand ich noch die Göttin Athena. Die wurde als Kopfgeburt aus dem Schädel von Zeus herausoperiert. Von Prometheus, nicht von Prometheus, sondern von, wie heißt er nochmal, der Gott der Schmiedekunst, Hephaistos?
Ambos.
Nicht. Also, das hat die Albert.
Klang aber gut, muss man sagen.
Ja, ne? Ja. Ja, jedenfalls, die Geschichte war so, dass geht ähnlich wie Bumba, hatte Zeus erhebliche Schmerzen, aber nicht Bauchschmerzen, Magenschmerzen, sondern Kopfschmerzen, ja. Und es hat sich herausgestellt, dass es so eine Art Tumor hatte. Denn nachdem quasi der Gott der Schmiedekunst ihm den Schädel geöffnet hat, entstieg in voller Rüstung Athena, die Göttin, sein Kopf in voller Rüstung. Ja, das muss also nicht nur wehgetan haben, wenn die mit Rüstung drin saß in dem Schädel, sondern es muss auch ganz schön gerappelt haben, wenn man sich das überlegt. Ne? Mit der Klick, 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 Klick. Und die kam dann direkt raus, voller Rüstung, angezogen und alles. Eine schöne Schöpfung, nicht mit Absicht von Zeus, aber die erste Kopfgeburt, die wir sehen haben. Die Frage an den Mitketzer: Wer hat recht? Wie ist das Universum entstanden? Wird man das jemals rausfinden? Ist es vielleicht ein anderer Schöpfungsmythos, der uns das erklären wird? Der christliche Schöpfungsmythos unterscheidet sich ja erheblich zum Positiven, oder?
Also ich denke, man kann das nicht rausfinden, weil wir waren ja nicht dabei.
Ja, also in allen diesen Schöpfungsmythen, da gibt es ja schon am Anfang irgendetwas, ja, ein Ei oder Wasser oder einen Riesen oder den Gott selber. Also alle diese Schöpfungsmythen erklären nicht, wo alles herkommt. Das ist ja auch die Diskussion, die wir ständig führen, ne? Dass es immer heißt, ja, Atheisten dürft nur Atheisten sein, wenn ihr erklären könnt, warum es das Universum gibt, ne? Und dabei haben die Atheisten ja einfach nur das Problem verschoben, ne? Indem sie gesagt haben, ja, das wurde geschaffen von etwas, von dem wir auch nicht erklären können, wie es geschaffen wurde. Die letztendliche Erklärung würde halt erfordern, dass man erklären kann, wo dann Gott herkommt, wenn es Gott gäbe. Also die Existenz von so einem Gott macht das Problem eigentlich nur schlimmer und damit die Wahrscheinlichkeit, dass das die richtige Antwort ist, senkt sich dadurch.
Diese Ex nihilo, diese Schöpfung aus dem Nichts, ist tatsächlich etwas, was in verschiedenen Mythologien eine Rolle spielt. Und dazu werden wir vielleicht mal irgendwann nochmal die Rig Veda anschauen, die da eine interessante Antwort gefunden hat darauf.
Die Erbrechensgeschichte, die wir gehört haben, trifft es eigentlich am realistischsten. Das ist für mich der Big Bang, wo alles erstmal raus erbrochen wird mit einem Riesenknall. Stelle ich mir das vor. Also der war doch schon nah dran, oder?
Big Work, würde ich sagen.
Ja, so genau.
Ja, Christian, was ist dein Fazit? Ne? Also im Grunde, ne, vielleicht findet man ja raus, das stimmt alles.
Mein Fazit ist, also dieser oberste Gott hat sich nicht selbst geschaffen. Ich meine, die Frage ist doch vielmehr, theologisch gesehen, was hat er gegessen? Ist das vielleicht eine Bestätigung der These, dass das Universum nach dem Entstehen wieder zusammenschnurrt, dann gegessen wird von Bumba und dann wieder ausgekotzt wird, ja? Dass quasi das ganze universelle Leben, das wir haben, das Universum an sich, dass ein wiedergehender Mahlzeitprozess ist und dass wir in Zukunft dann uns nicht mehr bekreuzigen sollten, sondern einfach, wie es hier in Deutschland üblich ist, weiter mit Mahlzeit zu begrüßen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.